Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Da seid ihr ja schon wieder. Sehr schön, da freuen wir uns, wenn ihr Lust und Interesse an einem neuen und natürlich auch wieder spannenden Fall aus Peters Kanzlei habt. Und ihr habt Glück, der Meister ist an Bord.
Der Meister, Mensch, so hast du mich hier noch nie genannt.
Stimmt.
Ja, Peter hier, zusammen mit meiner besseren Podcast-Hälfte, Tanina.
Oh, so hast du mich aber auch noch nie genannt.
Ja, das ist ostwestfälisch für die Königs.
Ja, das ist mir bewusst. Mehr werde ich nie bekommen. So, und bevor wir jetzt hier vor lauter Nettigkeiten noch komplett eskalieren, meine Damen und Herren, ein kurzes Sorry noch in die Runde. Wir gehen ja mal davon aus, dass wir euch gerade beim Lesen unseres Buches unterbrechen. Es tut uns leid, aber nach der heutigen Folge könnt ihr direkt wieder weiterlesen. Und für alle, die es noch nicht haben, warum eigentlich nicht?
Das könnt ihr aber sofort ändern, indem ihr unser Buch entweder online bestellt oder bei eurem Buchhändler vor Ort für 22 Euro die Hardcover-Version mit 30 spannenden und dabei 15 neuen Fällen, die noch nicht veröffentlicht worden sind.
Also wir freuen uns auf jeden Fall riesig, wenn ihr zugreift. So, und wir haben jetzt natürlich wieder Zeit für eine Hörermail und die ist sehr, sehr persönlich. Danke an dieser Stelle, dass ihr uns auch so großes Vertrauen schenkt und uns eure, ja, wirklich persönlichsten Geschichten auch schreibt. Ursula schreibt uns zu einem Bereich, zu dem uns in letzter Zeit tatsächlich immer mehr Nachrichten von euch erreichen. Und zwar aus dem Feld der Psychiatrie. Peter, da haben unsere Hörerinnen und Hörer jede Menge Fragen und offenbar auch viele Unsicherheiten. Und die Mail von Ursula, die habe ich uns heute einfach mal exemplarisch für viele Anfragen von euch rausgesucht. Also sie ist chronisch krank und schreibt Folgendes. In einer psychologischen Reha-Klinik habe ich Anfang des Jahres im Rahmen der Eingangsuntersuchung eine sehr grenzüberschreitende Untersuchung durch einen Oberarzt erlebt. In Klammern, langes Verharren in Unterwäsche, fast 40 Minuten, körperliche Berührung ohne vorherige Zustimmung, Herunterziehen der Unterhose ohne Ankündigung. Und zwei andere Patientinnen berichteten mir unabhängig voneinander Ähnliches. Eine war sichtlich aufgelöst. Ich habe das intern angesprochen, schreibt Ursula, und später auch eine schriftliche Rückmeldung vom behandelnden Arzt erhalten. Er bestätigt darin die wesentlichen Inhalte der Untersuchung, relativiert sie aber mit diagnostischer Notwendigkeit. Auffällig ist dabei seine Bemerkung, dass sich auch andere Patientinnen bereits über die Ausführlichkeit gewundert hätten. Ich frage mich nun, welche strukturellen Möglichkeiten haben Patienten, Patientinnen in solchen Fällen außerhalb der Klinik? Müssen Reha-Kliniken ein internes Hinweisgebersystem haben? Also das ist in diesem Fall nicht vorhanden, schreibt sie. Und sie fragt, wie würde eine angemessene Reaktion aus Sicht eines Patientenanwalts aussehen? Also zum Beispiel schriftliche Aufarbeitung, Entschuldigung. Und Ursula fragt sich und in erster Linie dich, Peter, ob sie weitere Schritte einleiten soll. Wie viel davon kannst du beantworten?
Ja, das ist eine Thematik, die äußerst selten vorkommt in der Rechtspraxis. Also es gibt ganz wenige Urteile auch in diesem Bereich. Das Ganze kriegt so ein Stück weit ein Schattendasein, kann man, denke ich, schon sagen. Also das Arzthaftungsrecht, die Regeln aus dem Arzthaftungsrecht werden auch in diesem Bereich schon angewendet. Also es gibt einige obergerichtliche Entscheidungen, die sagen, zum Beispiel die Aufklärung über Behandlungsalternativen, das ist auch eine Frage, die in diesem Bereich, auch im Bereich der Psychotherapie, anzuwenden sind. Und alles, was so mit Aufklärung und Einwilligung zu tun hat, auch. Und es wird auch kaum gerichtlich entschieden. Also da ist noch sicherlich sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und es ist immer der erste Schritt, vielleicht einen Dialog zu suchen mit dem Arzt, mit dem Psychotherapeuten, dem Psychologen oder wem auch immer, wer da auch tätig geworden ist im Einzelnen. Und dann gibt es immer entsprechende Aufsichtsgremien, die man dann kontaktieren kann, wo man seine Beschwerde dann ausbringen kann. Das gilt eigentlich für alle Berufsgruppen. Ob jetzt Psychiater oder Psychologen, das spielt keine Rolle. Da gibt es entsprechende Verbände und Aufsichtsgremien und die kann man auch entsprechend kontaktieren und seinen Fall schildern. Und dann sollte man das vielleicht mit einem spezialisierten Patientenanwalt besprechen, der sich gerade auf diesen Bereich spezialisiert hat, weil der nicht einfach zu handeln ist. Und dann, denke ich, hat man auch Möglichkeiten, da auch nicht rechtlos gestellt zu sein und kann entsprechendes weiterverfolgen.
Das erschreckt mich gerade ein bisschen, dass du sagst, dass das auch so ein Dunkelfeld irgendwie ist. Man muss ja nicht selber betroffen sein, wenn man jetzt in einer psychiatrischen Einrichtung ist. Man hat ja auch noch Verwandtschaft. Also ich kenne persönlich einen Fall, wo die Angehörigen wirklich komplett überfordert waren. Die wussten nicht ganz genau, was in dieser Klinik passiert und ob diese Medikation und ob das alles so richtig ist. Also ich finde, das ist ein Feld, was einem doch sehr hilflos so hinterlässt.
Ja, das kann ich auch durchaus verstehen. Das ist einfach weniger fassbar als so der sonstige Bereich, auch der Medizin. Wenn der Arm gebrochen ist, das ist gut erkennbar. Ne? Aber wenn man mit Medikamenten vollgepumpt wird und dann wird schnell eine Diagnose getroffen, ob das immer so der richtige Weg ist, das ist schwieriger, ja, wie gesagt, zu fassen. Und darum ist es ein Bereich, der äußerst kompliziert ist.
Ich überlege gerade tatsächlich, ob wir vielleicht mal jemanden aus dem Bereich auch einladen. Es wird da mal ein bisschen Insiderwissen bekommen und vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Licht reinbringen, wie die Arbeit da eigentlich so läuft.
Ja, ich denke, das wäre für uns alle schon sehr wertvoll und zielführend und ja, wäre ich auch dafür. Ist, glaube ich, eine ganz spannende Thematik und wo ich auch noch sehr, sehr viel lernen kann.
Ursula, da hast du direkt schon wieder was bei uns angestoßen. Und Ursula schließt auch ihren Brief mit den Worten: Ich danke euch sehr für eure Zeit, euren Einsatz und dafür, dass ihr dieses wichtige Thema in die Öffentlichkeit bringt. Ja, jetzt haben wir ja gerade beschlossen, das bringen wir noch ein bisschen mehr ans Licht. Danke dir, Ursula, für deine Mail.
Und damit kommen wir zu dem, weswegen ihr eigentlich hier seid, nämlich zu unserem heutigen Fall. Und der beginnt in der Gynäkologie.
Ja, und da lernt ihr jetzt mit uns die Alexandra kennen. Sie ist 65 Jahre alt, hat 3 erwachsene Kinder mit ihrem Mann Harald. Und im Herbst 2015 entscheidet sie sich für eine Operation. Es geht um etwas, das aus medizinischer Sicht eher unaufgeregt klingt. Es ist eine gynäkologische Bauchspiegelung. Das ist nichts Großes, nichts, was einem jetzt direkt den Boden oder den Füßen wegziehen sollte. Und Alexandra ist eine dieser Patientinnen, die alles richtig machen. Sie geht regelmäßig zu ihren Vorsorgeterminen, lässt sich gründlich untersuchen, hört auch auf ihren Körper. Und ihr Körper spricht schon seit längerem in so einem unklaren Ton. Immer wieder gibt es Auffälligkeiten im Bereich des rechten Eierstocks. Sie hat keine Schmerzen, kein Druckgefühl. Es gibt nur einen Schatten im Ultraschallbild, der eben nie ganz verschwindet. Ihre Gynäkologin schickt sie ins Krankenhaus. Dort ist die Myom-Sprechstunde auf genau solche Befunde spezialisiert. Peter, Myom schreit für mich an dieser Stelle regelrecht nach einem seiner typischen Exkurse.
Ja, ich denke, den Begriff Myom haben schon sehr viele gehört. Nämlich, das ist ein gutartiger Muskelknoten. Und der kann sich in oder auch an der Gebärmutter bilden. Und in aller Regel verursacht ein Myom überhaupt keine Beschwerde und muss auch nicht behandelt werden. Und vor allem im Alter zwischen 35 und 50 Jahren entwickeln Frauen Myome. Da ein Myom vom weiblichen Hormon Östrogen abhängig ist, bildet es sich nach den Wechseljahren meistens wieder zurück.
Alexandra hat auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Die Ärztin, die sie berät, wirkt kompetent, sachlich, ist auch sehr zugewandt und eine Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung, soll jetzt Klarheit bringen. Falls sich dabei etwas findet, dann könne es auch gleich entfernt werden. Es ist ein kleiner Eingriff, sagt die Ärztin, kaum Risiken, wir schauen nur nach. Alexandra unterschreibt das Aufklärungsformular, es sind 2 Seiten mit vielen medizinischen Fachbegriffen, die sie auch nicht alle versteht, aber sie verlässt sich auf die Ärztin. 4 Tage später wird sie dann stationär im Krankenhaus aufgenommen, früh morgens, nüchtern. Die Stunden im Krankenhaus ziehen sich, wie eigentlich immer vor einer OP. Sie versucht ruhig zu bleiben, liest in einem Buch, aber irgendwann verschwimmen die Worte. Die Operation ist für den Nachmittag angesetzt und kurz vor dem Einschlafen denkt sie noch, ich hoffe, es ist wirklich nichts Schlimmes und dann wird auch schon alles schwarz. Die Operation verläuft laut Protokoll ohne Zwischenfälle. Man schaut sich den Bauchraum an, notiert unauffällig. Keine pathologischen Befunde. Die Ovarien, also die Eierstöcke, sehen normal aus, auch der Darm. Angeblich. Die Kamera zeigt gute Sichtverhältnisse, der Eingriff dauert nicht lange und Alexandra wird wach, aber irgendwas stimmt nicht. Sie hat Schmerzen. Und zwar nicht die üblichen, nicht das Ziehen nach einer Bauchspiegelung, das ihr ihre Freundin beschrieben hatte. Es ist ein tiefer, ein bohrender Schmerz, als würde sich in ihr etwas verkrampfen. In der Nacht geht sie zur Toilette und stürzt dort. Das Badekachellicht flackert noch über ihrem Gesicht, als sie auf dem Boden liegt. Niemand hört sie sofort und der Schmerz ist jetzt überall. Was ist los mit mir, denkt sie, das kann ja nicht normal sein. Nach einigen Minuten oder auch Stunden, das weiß Alexandra gar nicht mehr genau, kann sie sich aufrappeln und wieder in ihr Krankenhausbett legen. Und dann fällt sie in einen sehr tiefen Schlaf. Am nächsten Tag geht es ihr schlechter. Sie hat Fieber, Schüttelfrost, ihr ist übel, der Bauch ist hart und gespannt und jetzt reagieren die Ärzte, eine Not-OP wird angesetzt. Alexandra ist inzwischen so schwach, dass sie sich kaum noch aufrichten kann. Und ihr Kreislauf sackt immer wieder ab. Im Operationssaal offenbart sich, was wirklich passiert ist. Ihr Dünndarm ist mehrfach verletzt. Das Mesosigma, ein Teil des Dickdarms, durchstochen. Darminhalt ist in den Bauchraum ausgetreten und es hat sich eine massive Bauchfellentzündung entwickelt. Alexandra ist septisch, also in einem Zustand, der jetzt lebensbedrohlich ist. Die Chirurgen operieren, entfernen ein Stück Dünndarm, versuchen die Entzündung in den Griff zu bekommen. Aber 2 Tage später muss sie wieder in den OP. Die Sepsis greift weiter um sich und man versetzt Alexandra in ein künstliches Koma. 10 Tage lang liegt sie auf der Intensivstation, bewusstlos und wird beatmet. Als sie aufwacht, weiß sie gar nicht, wo sie ist. Stimmen klingen fremd, wie so durch Wasser. Alles tut ihr weh, sie kann nicht sprechen. Bin ich gestorben, denkt sie, oder träume ich das hier gerade? Langsam, also wirklich sehr langsam, kommt sie zurück, aber ihr Körper ist nicht mehr der alte. Sie hat Muskelabbau, Kreislaufschwäche, kann kaum sitzen. Die Narben an ihrem Bauch sind größer als erwartet und der Schmerz, der körperliche und auch der seelische, ist tief. 4 Wochen später darf sie dann nach Hause, aber nur wenige Tage später wird sie erneut im Krankenhaus aufgenommen. Es geht ihr nämlich wieder schlechter. Der Darm funktioniert nicht richtig. Die Schmerzen sind zurück. Und was dann folgt, ist eine Odyssee. Alexandra pendelt zwischen Krankenhaus und zu Hause, zwischen Hoffnung und Rückschlag. Also sie fühlt sich komplett ausgeliefert und fragt sich, haben die das wirklich nicht gesehen? Wie kann man denn in meinem Bauchraum rumschneiden und dabei solche Verletzungen übersehen? Die Gespräche mit den Ärztinnen und Ärzten beschreibt sie als vage. Also niemand übernimmt Verantwortung. Die zweite OP, eine Komplikation heißt es. Die Sepsis, ein seltenes Risiko. Also Alexandra bekommt Erklärungen, reichlich, aber irgendwie keine, die für sie wirklich stimmig sind. Also beginnt sie sich zu informieren. Sie spricht zuerst mit ihrer Hausärztin, ruft dann bei der unabhängigen Patientenberatung an. Doch was sie eigentlich braucht, das merkt sie dann irgendwann auch, ist jemand, der auf ihrer Seite steht. Nämlich jemand, der die Sprache der Juristen und der Ärzte spricht. Und ein Freund rät ihr, sich an einen Patientenanwalt zu wenden. Mach das, Alex, sagt der Freund. Du musst wissen, was da schiefgelaufen ist. Peter, in dem Augenblick kommst aber du tatsächlich noch nicht ins Spiel, weil Alexandra ist wirklich erstmal selber tätig geworden.
Genau. Und zwar hat Alexandra Kontakt zu ihrer Krankenversicherung aufgenommen. Sie ist gesetzlich versichert. Und wir wissen ja, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen, anders als die privaten, da ist ja der gesetzlich Versicherte besser gestellt, ein Behandlungsfehlergutachten einholen sollen. Und das war insoweit positiv, als dass der Gutachter festgestellt hat, ja, was da passiert ist, nämlich diese Durchtrennung, diese Verletzung, ist ein methodenimmanentes Risiko, so hat er gesagt und das beschrieben, und den Ärzten nicht anzulasten. Das kann einfach passieren, auch wenn man noch so sorgsam vorgeht. Er sagt aber weiter, für ihn ist nicht nachvollziehbar, dass die Durchstichverletzung, die ja unstreitig ist, überhaupt nicht bemerkt worden ist. Also bei dem Verletzungsbild und bei den Beschwerden, die Alexandra aufgewiesen hat, war das nicht mehr nachvollziehbar. Das hätten die Ärzte entdecken müssen. Alles Weitere, so der Gutachter, nämlich die Sepsis in erster Linie mit ihren doch schwerwiegenden Folgen, beruhen aber nicht auf dem Fehler, denn dieser Umstand hat nicht dazu geführt, dass die Sepsis eingetreten ist, dass es übersehen worden ist, sondern die Verletzung als solche, und die war ja schicksalhaft. Also sind die Schadenfolgen, die gesundheitlichen Folgen sehr eingegrenzt worden von dem Gutachter. Und mit diesem Gutachten ist dann Alexandra zu uns gekommen. Wir haben das Gutachten der Haftpflichtversicherung des Krankenhausträgers vorgelegt und zur Regulierung aufgefordert. Und wie so häufig, gerade in den letzten Jahren, hat sich das ja deutlich geändert. Da weise ich ja immer ganz gerne drauf hin oder gerne gar nicht richtig. Es ist eigentlich ungerne, aber leider hat es sich in diese Richtung entwickelt. Geht es immer mehr in gerichtliche Auseinandersetzungen, ganz anders als noch vor 20 Jahren. Also es gab keine außergerichtliche Verständigung. Die Gegenseite hat eingewendet, dass die Durchstichverletzung nicht zu erkennen war. Man hat alles überprüft, alle Schritte eingehalten. Das war einfach nicht zu sehen. Also mussten wir ein gerichtliches Verfahren einleiten. Und da ist es so, an sich könnte das Gericht dieses Gutachten auch zur Grundlage seiner eigenen Entscheidung machen. Das wird dann eingeführt als sogenannter Urkundsbeweis. Aber das ist ganz, ganz selten. Also Gutachten des medizinischen Dienstes waren nach meiner Erinnerung noch nie Grundlage für ein Urteil eines Gerichts. Also die holen immer ein weiteres Gutachten ein. Das ist ganz selten der Fall, mal wenn man ein Gutachten über die Schlichtungsstelle oder die Gutachterkommission der Ärztekammer eingeholt hat, dass das Gericht sagt, das reicht uns aus und auf der Grundlage wollen wir urteilen. Aber das ist vielleicht in einem von noch niemals 100, vielleicht in einem von 200 Fällen so, dass das Gericht dann darauf verzichtet, ein weiteres Gutachten einzuholen.
Also, aber ist denn dann trotzdem eine gute Idee, Peter, sich dieses Gutachten, was dann vor Gericht nicht genutzt wird, einzuholen? Oder könnte man es dann auch gleich lassen? Also war das ein guter Weg, dass sie es erst doch gemacht hat?
Das ist schon im Ansatz eine gute Idee, weil so hat man eine gewisse medizinische Grundlage, um weiter vorzugehen. Und der große Vorteil dieses Gutachtens ist ja, da haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, aber kann es gar nicht oft genug sagen, es ist kostenfrei und die Gegenseite wird ja nicht involviert in das Verfahren. Also die Gegenseite wüsste nicht, wenn es negativ ausgegangen wäre, dass entsprechend eine negative Begutachtung vorliegt. Also darum hilft das insoweit schon. Aber es ist nicht in allen Fällen der richtige Weg. Das sollte man immer mit dem Patientenanwalt abstimmen, weil oftmals sind die Gutachten ja nicht von der Qualität, die man sich wünscht und können einen auch auf die falsche Fährte locken, sowohl positiv als auch negativ. Manchmal verspricht das Gutachten mehr, als das es hält und dann bricht es vor Gericht zusammen und manchmal auch andersrum, es hält einen ab, davon vorzugehen und man hat eigentlich doch durchaus gute Aussichten. Geschadet hat das hier sicherlich nicht. Aber es war dann so, dass das Gericht auch wieder einen medizinischen Sachverständigen beauftragt hat. Und der hat die Feststellungen des Gutachters des medizinischen Dienstes auch komplett bestätigt. Auch er hat gesagt, ja, es hat sich da leider ein schicksalhaftes Risiko verwirklicht. Aber auch er sagt, diese Durchstichverletzung, die hätte unbedingt erkannt werden müssen, aber die maßgeblichen gesundheitlichen Folgen, die Alexandra erlitten hat, sind darauf nicht zurückzuführen, sondern es kam halt zu einem langwierigeren Genesungsprozess und zu den Beschwerden durch diese Verletzung. Aber mehr Folgen, sprich insbesondere die Sepsis, ist dadurch nicht entstanden und das hat das Gericht natürlich dann nachher auch bei der Bemessung der Schadensersatzhöhe berücksichtigt. Wir haben im Vorfeld das ähnlich bewertet. Das Ganze war ein PKH-Mandat. PKH heißt abgekürzt Prozesskostenhilfe und die haben wir auch im Vorfeld bewilligt bekommen für einen Schmerzensgeldbetrag, den wir einklagen wollten von 9.000 Euro. Wir haben auch gesehen, dass die weiteren gesundheitlichen Folgen nicht auf dem Fehler beruhen, der keiner war, nämlich dem schicksalhaften Risiko, was sich verwirklicht hat, sondern nur in Anführungszeichen die Durchstichverletzung vorgelegen hat und diese hat nach unserer Einschätzung ein Schmerzensgeld von 9.000 Euro gerechtfertigt und die haben wir dann auch eingeklagt und das Gericht hat diesen Betrag auch vollumfänglich zugesprochen. An dieser Stelle sei einmal gesagt, das Gericht kann immer nur das zusprechen, was man einklagt. Das gilt aber nicht im Bereich des Schmerzensgeldes. Da ist das Gericht nicht daran gebunden, was man sich vorstellt. Also man stellt immer einen unbezifferten Schmerzensgeldantrag, so heißt es, also einen Schmerzensgeldbetrag, der in das Ermessen des Gerichts gestellt wird. Und in der Begründung, in der Klageschrift, dann führt man zur Höhe etwas aus. Nicht im Antrag, das ist ganz wichtig, sondern zur Höhe. Das machen sogar noch manche Anwälte falsch, die im Antrag schreiben, er soll verurteilt werden zu einer Schmerzensgeldzahlung von 9.000 Euro. Wenn man das nämlich macht, kann das Gericht nicht darüber hinausgehen. Sonst gibt es eine gesetzliche Vorschrift, dass das Gericht nicht daran gebunden ist, wenn man einen unbezifferten Antrag stellt. Und ich weiß nicht, warum das manche Anwälte immer noch nicht gelernt haben, dass man das nicht macht, sondern nur in der Begründung, weil dann kann das Gericht darüber hinausgehen. Also wenn wir uns 9.000 Euro vorgestellt haben, hätte das Gericht in dem Fall auch 12.000, 15.000 oder noch mehr Euro zusprechen können. Aber wir gehen immer relativ hoch ran, noch so an der oberen Grenze des Vertretbaren. Und da ist das Gericht mitgegangen und hat diese 9.000 Euro zugesprochen. Und das war auch durchaus angemessen. Und wir hätten vielleicht hier auch noch 12.000 Euro geltend machen können. Wir haben aber im Vorfeld mit der Mandantin, sprich mit Alexandra, abgestimmt, dass es ja ein PKH-Mandat ist. Und beim PKH-Mandat, ihr wisst das alle, ist es so, dass wenn man den Prozess verliert, die Kosten der Gegenseite, die anwaltlichen Kosten der Gegenseite tragen muss. Und diese sind abhängig von dem, was man einklagt, also welche Schadenssumme. Je höher die Schadenssumme, umso höher die Rechtsanwaltsgebühren der Gegenseite, umso höher auch das Kostenrisiko. Da muss man bei Prozesskostenhilfe, Mandaten immer genau schauen, dass man vielleicht nicht zu viel einklagt, damit man nicht auf den Kosten zumindest zum Teil sitzen bleibt. Darum ist das noch mehr abzuwiegen, als wenn jetzt jemand rechtsschutzversichert ist, obwohl auch da natürlich, weil die Rechtsschutzversicherung das auch überprüft, die Höhe schon stimmen muss. Darauf achten wir auch sehr. Aber bei PKH-Mandaten ist man so ein Stück weit noch zurückhaltender. Und wir haben zusätzlich noch eingeklagt, dass weitere Schäden, die aus der Durchstichverletzung resultieren, auch zu ersetzen sind. Und das hat das Gericht auch so entschieden und uns diesen sogenannten Feststeller zugesprochen. Und wir haben dann im Nachgang, nachdem das Urteil rechtskräftig geworden ist, die Gegenseite ist nicht in Berufung gegangen, haben wir mit der Haftpflichtversicherung nochmal verhandelt und haben die Ansprüche, die dann möglicherweise noch entstehen könnten, die waren jetzt erstmal nicht absehbar. Darum haben wir gesagt, okay, wir lassen uns Kapital abfinden, wie das so schön heißt. Und dann hat Alexandra nochmals einen Betrag von 4.000 Euro bekommen, also insgesamt 13.000 Euro. Und dann war das Verfahren damit komplett abgeschlossen. Dazu sei gesagt, zu diesem Feststeller, also den beantragt man oftmals in sehr, sehr vielen Fällen, wenn nicht klar ist, wie sich das weiterentwickeln kann. Man darf da aber nicht zu viel drauf geben aus Patientensicht, weil wenn 20 oder 30 Jahre später sich noch irgendwas ereignet, dann ist es unheimlich schwierig nachzuweisen, dass das auf dem Behandlungsfehler beruht. Dann wird die Gegenseite immer einwenden, ja, jetzt bist du ja auch 20, 30 Jahre älter, das sind degenerative Verschlechterungen oder was auch immer. Also es ist, je länger die Zeitspanne ist zwischen Fehler und späteren Folgen, umso schwieriger ist es für den Patienten, das auch irgendwann nochmal erfolgreich geltend zu machen.
Peter, ich glaube, wir haben heute wieder ein kleines bisschen dazugelernt. Danke dir und danke euch, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch Alexandras Geschichte berührt hat, dann teilt sie, sprecht drüber und bleibt neugierig.
Und dann bis zum nächsten Mal bei Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit Tanina und Peter. Und wir sagen zusammen
tschüss. Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.